So ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich begrüße euch alle im Namen unseres Herrn Jesus. Ja, jetzt ist das erste Mal in diesem Jahr, dass ich hier stehe. Es ist schon einige Sonntage hinter uns und ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dass wir heute uns Gedanken machen dürfen über den Jahresvers, der am 1. Januar gezogen wurde. Also das ist nicht irgendwie was Mystisches, sondern wir wollen auch die Gelegenheit nutzen, aus einer Vielzahl von Bibelversen einen zu ziehen und uns vertieft Gedanken zu machen, was das für uns als Gemeinde bedeuten kann. Hier steht dieser Vers aus dem Psalm 73, so wie Luther ihn übersetzt hat, der da übersetzt: Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, um alle deine Taten zu verkünden. Und wie jedes Jahr hat Urs das künstlerisch umgesetzt. Vielen Dank, Urs. Das Bild hängt bereits da hinten. Ihr könnt es dann in Ruhe bewundern und betrachten und darüber nachdenken. Es ist der letzte Vers in diesem Psalm. Und das ist immer so eine Sache, wenn man das Ergebnis eines längeren Prozesses, du hast es schon angesprochen, das ist Auf und Ab, was dieser Ehe Ab und Auf, was dieser Asaf da durchmacht. Und wir lesen in diesem Vers eigentlich das Ergebnis eines längeren Weges. Und wir haben jetzt schon einige Psalmen, habe ich Predigten gehalten dazu. Wir haben am Mittwochabend den einen oder anderen Psalm angesehen. Und da haben wir gemerkt, dass diese Psalmen, dass das Ende eines Psalms meistens korrespondiert mit dem Anfang des Psalms oder umgekehrt. Das heißt, im ersten Teil wird oft eine Frage aufgeworfen, eine Not geschildert und dann irgendwann kommt es zu einem Ergebnis, das wir dann am Ende dieses Psalms finden. Und so lesen wir im ersten Vers dieses Psalms: Für wahr, Gott ist das Gut Israels, oder man kann auch sagen, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzens sind. Gott ist Israel gut. Israel steht für das Volk Gottes, für die Gläubigen. Und für die Gläubigen ist Gott das Gut, das Köstliche, der Schatz, denen, die reinen Herzens sind. Und das finden wir auch am Ende dieses Psalms, denn ich habe gesagt, Luther hat es so verdeutscht: Wörtlicher heißt es, ich aber, Gott zu nahen, ist mein Gut oder ist mir gut. Wir sehen also, dass zu Beginn eine Aussage gemacht wird, eine allgemeine Aussage. Gott ist Israel gut oder Israels gut. Und am Ende sehen wir, dass der Psalmist das zu seiner persönlichen Aussage macht. Also eine allgemeine Aussage, man könnte sagen, ein Lehrsatz, ein Glaubenssatz steht zu Beginn. Und am Ende des Psalms macht Asaf diesen Lehrsatz zu einem persönlichen Bekenntnis. Das ist ein großer Unterschied, oder? Wir alle haben schon Lehrsätze gelernt. Kinderstunde und die Religionsunterricht, vielleicht auch in Predigten haben wir Lehrsätze gelernt. Aber sind diese Lehrsätze auch unser persönliches Bekenntnis? Und darum geht es in diesem Psalm, diese Reise, die dieser Psalmist durchmacht, zu diesem Bekenntnis hin. Und eine andere Übersetzung sagt zum Beispiel, Gott zu nahen ist köstlich für mich. Das ist das Schönste, köstlich. Also darum geht es. Wir haben aber noch eine zweite Parallele zwischen dem Anfang und dem Ende, denn wir haben ein Aber stehen und ein Aber ist immer ein Gegensatz. Ja, du liest etwas, aber ich. Bei mir ist es anders. Und so lesen wir es zu Beginn, da sagt er diesen Lehrsatz, der allgemein gültig ist, und jetzt sagt er, ich aber. Ich wäre fast ausgeglitten, ich wäre fast gestürzt. Ich habe die Situation erlebt, dass dieser Lehrsatz nicht gegolten hat für mich. Ich aber. Und am Ende sehen wir wieder dieses Aber. Wir werden dann sehen, welche Bedeutungen es hat. Ich aber. Er grenzt sich da ab von denen, für die es nicht so ist. Also wir haben die Situation oder ganz kurz, worum es dann in dem Psalm geht. Im ersten Teil der Predigt und des Psalms geht es darum, das Problem dieses Mannes darzustellen. Was war sein Problem? Warum wäre er fast ausgeglitten? Und im zweiten Teil des Psalms und auch im zweiten Teil der Predigt geht es dann darum, wie er dazu kommt, dass er umdenkt und dass es sein persönliches Bekenntnis wird. Es ist also eine spannende Situation, dass also ein Profi-Christ, und dieser Asaf war ein Profi-Christ, kann man das sagen, ein Profi-Gläubiger, er wurde von David eingesetzt als Lobpreisleiter. Er hat Lieder gedichtet und er war verantwortlich für den Lobpreis im Tempel. Ganz eine wichtige Persönlichkeit. Und dieser wäre in seinem Glauben fast gestürzt. Und Thomas hat es schon angesprochen, wer kennt das nicht, dass man plötzlich sich fragt, ja, aber wie passt das, was ich jetzt erlebe, mit meinem Glauben zusammen, mit den Verheißungen Gottes zusammen? Welchen Sinn hat all das, was ich erlebe? Und besonders eben fragen wir uns das vielfach als Christen, die wir mit Gott leben, als Gemeinde, wo wir sagen, wir wollen ja Gott dienen. Und dann erleben wir dieses und jenes und wir zweifeln. Und so geht es also auch diesem Asaf, und er sagt, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod. Und wohlgenährt ist ihr Leib. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Bumm, das ist eine Botschaft, oder, für einen Christen? Das ist eine super Botschaft. Jetzt ist man da gläubig und kommt in die Situation, in den Zweifel hinein, dass ich sage, ja, eigentlich geht es den Ungläubigen ja besser als mir. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so den Gedanken gehabt hat. Also ich kenne solche Gedanken, dass ich mir denke, jetzt bin ich gläubig und habe in gewisser Weise vielleicht sogar mehr Sorgen als vorher. Vielleicht neue Probleme, die ich vorher nicht hatte, sind plötzlich da. Und ich leide darunter und frage mich, welchen Sinn hat das? Ich habe hier in meinem Skript stehen, die Leichtigkeit des Lebens ist vorüber. Früher sind wir vielleicht auf eine Party gegangen und haben so richtig die Sau rauslassen. Einfach drauf losgemacht, ohne zu überlegen. Und jetzt merken wir, das geht so nicht mehr. Und für mich ist es wirklich eine, wie soll ich sagen, erlösend, dass das in der Bibel steht, so klar, dass dieser Mann diese Probleme hatte, weil ich kenne diese Probleme und ich bin überzeugt, auch ihr kennt diese Gedanken. Aber jetzt kommt etwas, wo wir aufpassen müssen. Wenn wir diesen Gedanken zu sehr Raum geben, dann wird es gefährlich. Weil dann entsteht eine Spirale, die nach unten geht. Und so lesen wir jetzt auch bei diesem Asaf im Vers 13 dieses Psalms: Fürwahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten. Umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände, alles umsonst. Ich habe das Anliegen gehabt, sozusagen als Christ ein reines Leben zu führen, meine Gedanken reinzuhalten. Es ist umsonst. Es bringt nichts. Den Ungläubigen geht es besser. Und da merken wir jetzt, dass er schon tief, tief, tief drinnen steckt in diesem Strudel, wenn er sagt, es ist sinnlos, wenn ich mich darum bemühe, ein gutes Leben zu führen. Also auch objektiv, auch in unserer Welt, wird es gut geheißen, ein gutes Leben zu führen. Und er sagt, es ist umsonst. Und daran sehen wir, dass er schon tief, tief unten ist in seinem Gedanken. Und er sagt dann weiter, umsonst wurde ich geplagt den ganzen Tag und umsonst war meine Züchtigung jeden Morgen da. Also er sagt, gerade weil ich gläubig bin, werde ich geplagt, erlebe ich Züchtigung, und Züchtigung ist ein zurechtgewiesen werden. Und genau weil ich gläubig bin, habe ich all diese Probleme. Die habe ich vorher nicht gehabt. Und es ist umsonst. Letzte Woche gerade habe ich mit einem Bruder mich getroffen und ausgetauscht. Und er hat mir erzählt, er war noch relativ jung im Glauben und hat sich voll in eine Gemeinde auf bei Arbeit gestürzt. Mit voller Kraft. 9 Jahre lang. Volle Power. Und es war auch einiges Positives, was sie erlebt haben. Aber zum Schluss kam der große Crash. Gemeinde fertig, aufgelöst. Keine Freunde mehr. Alle weg. Burnout. Fertig. Und er hat gesagt, was ist der Sinn? Ich setze mich ein für Gott und erfahre diesen Wahnsinn. Und es ist die Gnade Gottes, dass er dann erlebt hat, dass ihm bewusst geworden ist, Gott ist es wichtiger, dass er als Mensch reift, wächst im Glauben. Gott ist das wichtiger, als dass er alles Mögliche für Gott tut. Und ich muss auch sagen, dass Männer und Frauen, die erfolgreich sind im Reich Gottes, auch groß in der Gefahr stehen, dass sie die Ehre auf sich selbst beziehen. Und das will Gott schon gar nicht, weil es einfach Unsinn ist. Und so hat dieser Mann mir erzählt, dass er diese schwierige Situation letztlich als etwas Positives erfahren hat, weil Gott es benutzt hat, um ihn als Mensch zu verändern. Und das ist das, was wir in der Bibel als Züchtigung kennenlernen, als Züchtigung beschrieben wird. Und es heißt hier in den Sprüchen, mein Sohn, schätze nicht gering die Züchtigung des Herrn und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, erschlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Und in der Weise nehme ich jetzt schon einmal eine Antwort vorweg, warum ein Gläubiger Schwierigkeiten, Leid und Not erlebt. Und im Neuen Testament wird dieses Wort aus den Sprüchen aufgenommen. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht. Und jetzt kommt dieser Vers. Mein Sohn, schätze nicht gering die Züchtigung des Herrn. Und dann sagt er weiter, was ihr erduldet, ist zur Züchtigung, zur Erziehung. Gott behandelt euch als Söhne, denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Ist das ein guter Vater, der den Sohn einfach machen lässt, was er will? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde, steht in meiner Übersetzung. Das bedeutet keine echten Kinder, uneheliche Kinder, keine echten Kinder, um die der Vater sich nicht wirklich kümmert. Dann seid ihr solche und nicht Söhne. Und dann sagt er, außerdem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie und so weiter. Er sagt, das haben ja jeder von uns auch erlebt, ganz praktisch. Und zum Schluss sagt er, alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Das ist eine ganz, ganz wichtige Wahrheit. Und ich möchte uns wirklich ermutigen, dass wenn wir Not, wenn wir Leid, wenn wir Traurigkeit erleben, auszuharren. Das ist das, was der Hebräerbriefschreiber sagt. Ausharren habt ihr nötig. Habt Geduld. Denn zuerst ist es, mag es Traurigkeit sein, aber dann gibt es die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Das möchte ich uns zurufen, dass wir ausharren im Glauben und die Schwierigkeiten, die uns begegnen, als von Gott gegeben annehmen und auch daran glauben, dass Gott uns durchträgt. Und dieser Asaf war jetzt in einer Situation, wo er all das hingeschmissen hat, wo er nimmer geglaubt hat, dass die Not, die Plackerei sozusagen, einen Sinn hat. Und wir kommen jetzt zum zweiten Teil des Psalms und auch zum zweiten Teil der Predigt, nämlich die Frage, was ist das für ein Prozess, der ihn zum Umdenken geführt hat? Und wie gesagt, wir dürfen dankbar sein, dass Asaf so ehrlich ist und dass es in der Bibel drinsteht. Weil wir können uns damit identifizieren. Aber jetzt kommt, und da müssen wir genauso gut hinhören, sein Umdenkprozess. Und er beginnt damit, dass er sagt, wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne, an den Söhnen Gottes, an dem Volk Gottes. Er sagt, wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, also bis jetzt sind es noch Gedanken. Bis jetzt denkt er sich das nur, er hat es noch nicht öffentlich ausgesprochen. Wir müssen uns vorstellen, der Asaf ist der Lobpreisleiter, das Volk Gottes kommt zusammen im Tempel, um Gott zu loben. Und dann sagt er, Leute, sorry, ich habe mich getäuscht. Ist alles umsonst, könnt ihr wieder nach Hause gehen. Stellt euch das einmal vor. Er kommt am Sonntag daher zu einer Predigt und ich sage, alles umsonst. Und das wird ihm jetzt bewusst, was das für Auswirkungen hätte, wenn er so reden würde. Das wäre treulos, sagt er. Das wäre ein Verrat an den Geschwistern. Und wir sehen hier, wie wichtig es ist, dass dieser Asaf in eine Gemeinschaft der Gläubigen eingebunden ist. Denn unsere Gedanken, die galoppieren oft mit uns, die gehen oft mit uns durch. Und dann überlege ich mir, ja halt. Das kann es ja nicht sein. Wenn ich an meine Geschwister denke, wenn ich an meine Gemeinschaft denke, vielleicht auch an meine Familie denke. Es ist absolut wichtig, dass wir in eine Gemeinschaft eingebunden sind. Das kann uns retten vor törichten Gedanken. Und dann sagt er, da dachte ich nach, um dies zu begreifen, eine Mühe war es in meinen Augen. Der zweite Punkt, der zweite Schritt ist Nachdenken. Nachdenken. Das ist so wichtig, dass wir denken über unsere Situation. Und er sagt, es war eine Mühe. Es war eine Mühe für mich, das alles zu begreifen. Und wir Menschen sind ja vom Wesen her faul. Wir wollen der Mühe ausweichen. Lassen wir uns lieber berieseln. Schauen wir uns die neueste Serie von Netflix an, damit wir nicht nachdenken müssen. Und das ist ein Riesenproblem unserer heutigen Zeit, dass wir berieselt werden. Riesel. Aber die Schrift sagt, denke nach. Denke nach, warum das so ist, wie es ist. Die ganze Bibel sagt es. Denke nach. Die Bibel sagt, lass dein Denken verändern durch das Wort Gottes. Also das ist ein Gedanke, der treibt mich um. Wie denke ich? Was ist die Richtung, in die ich denke? Ist diese Richtung von Gottes Wort und von Gott geprägt? Oder ist es von meinen eigenen Gedanken, von irgendwelchen Filmen geprägt? Und durch dieses Denken und Umdenken findet eine Trendwende statt, die Kraft kostet. Aber wir dürfen uns glücklich preisen, wir haben den Heiligen Geist. Wir dürfen beten, dass Gott uns durch seinen Geist die richtigen Gedanken schenkt. Und jetzt sagt er, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes und ihr Ende bedachte. Also jetzt geht er als Priester, er ist ja ein Priester, geht er in das Heiligtum Gottes, in den Tempel. Und der Tempel ist ein Abbild des Himmels. Also man könnte auch sagen, er beginnt jetzt das Leben von einer himmlischen, göttlichen Perspektive zu betrachten und merkt plötzlich, dass das Leben viel, viel mehr ist als das, was ich mit meinen Augen unmittelbar sehe. Er nimmt eine Vogelschau, eine Vogelperspektive ein, indem er ins Heiligtum geht. Und es ist immer sehr wichtig, dass wenn so Gedanken in unser Leben kommen und von uns Besitz ergreifen, dann ist es immer nur ein Ausschnitt des Lebens. Wir bedenken immer nur einen kleinen Ausschnitt unseres Lebens. Wir bedenken nicht das Leben in seiner Fülle. Und da dürfen wir uns ja wirklich glücklich schätzen, dass wir Gottes Wort haben, das weitergeht als das, was vor Augen ist. Also wiederum, wenn Asaf die Reichen, die Mächtigen und Schönen dieser Welt bewundert, das ist ja auch das, was in der Welt gilt, ein Influencer zu sein, wichtig zu sein, reich, mächtig und schön zu sein, dann sehen wir nur einen Schnappschuss, einen Ausschnitt dieses Lebens, aber nicht das Leben als Ganzes. In der Gegenwart Gottes wird ihm bewusst, das Ende der Leute, die Gott nicht in ihrem Leben integriert haben. Und er sagt, schlüpfrige Wege sind das, wo man ausrutschen kann. Und ein plötzliches Ende, das sie ereilt. Wir sehen ja die Probleme nicht auf Facebook und wie das alles heißt und TikTok und ich weiß nicht was. Da sehen wir nur den Glanz. Aber dass Menschen oft inmitten des ganzen Trubels einsam sind, depressiv sind, sogar bis zu Selbstmorden, die lesen wir dann als kleine Nachricht in der Zeitung, der und der Popstar oder Filmstar wurde tot aufgefunden in seinem Zimmer, Hotelzimmer, allein, einsam. Das sehen wir nicht. Und wird auch nicht gerne gesehen. Aber in der Gegenwart Gottes ist uns das bewusst, dass das Leben nicht so schwarz-weiß ist, wie wir das uns oft vorstellen. Und das sind nur die diesseitigen Auswirkungen, von denen er spricht. Für die Ewigkeit, das Getrenntsein von Gott, ist er noch einmal eine Dimension, die darüber hinausgeht. Und dann sagt er, wiederum ein Aber, ich aber bin stets bei dir. Und merkt ihr, wie er jetzt zu beten beginnt? Wie er jetzt Gott anspricht, ich aber bin stets bei dir. Das ist das Kennzeichen des zweiten Teiles des Psalms, dass er jetzt Gott anspricht. Vorher war er in seinen eigenen Gedanken gefangen. Jetzt spricht er Gott an, er betet. Du hast meine rechte Hand gefasst, nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels. Und mein Teil ist Gott auf ewig. Und ich habe vor 2 Wochen in Walliselen noch einmal gepredigt zu Psalm 16, zu dem ich auch hier schon gepredigt habe, wo es darum geht, dass Gott unser Glück ist. Und wenn man diese Verse in dem Psalm 73 liest, ist es fast 1:1 das Gleiche. Fast 1:1 das, was wir im Psalm 16 kennengelernt haben. Gott ist mein ganzes Glück. Und das kann nur jemand bezeugen und bekennen, der Gott erlebt hat. Und da kommen wir zu Jesus Christus, durch den Gott uns nahegekommen ist. Der Asaf sagt, ich gehe in die Gegenwart Gottes, und er spricht darüber, was er im Gegensatz zu den Gottlosen an Gott hat. Aber das ist nur möglich durch Jesus Christus, weil Gott uns in Jesus Christus nahegekommen ist, können wir in seine Nähe kommen. Und jetzt bin ich schon fast am Ende der Predigt und habe noch gar nichts gesagt zu dem letzten Vers. Aber das war wichtig, dass wir sehen den Kampf, den er hat. Und jetzt zum Schluss kommt das Finale, sein Bekenntnis. Ich aber, und jetzt kommt wieder ein Aber. Ich aber, Gott zu nahen ist mir gut, oder Gott ist mein Gut. Ich habe den Herrn Gott zu meiner Zuflucht gemacht, zu erzählen alle deine Taten. Es sind 3 Punkte, die er hier bekennt. Das erste Bekenntnis ist, dass die Nähe zu Gott, das Sein im Heiligtum, das ist sein Gut. Das ist ihm köstlich. Dort findet er tiefe, tiefe Befriedigung für sein Leben. Dort kommt er zur Ruhe. Dort lösen sich die Gegensätze auf. Dort kann er sein Leben richtig einordnen. Und es ist auch für uns wirklich eine wichtige Botschaft, ganz, ganz wichtige Botschaft. Also ich merke immer wieder auch bei mir, wie schnell es geht, dass ich unzufrieden werde. Und dann frage ich mich, warum bin ich jetzt unzufrieden? Und dann sind es oft Dinge, das ist reiner Luxus, dass ich das habe. Aber wehe, ich habe es nicht mehr. Dann werde ich unzufrieden und ich merke, dass ich und dass wir an Wohlstand und Luxus gewöhnt sind. Es ist das Normale für uns. Und da ist es sehr wichtig, dass wir uns fragen, was ist denn wirklich wichtig im Leben? Dass ich in die Gegenwart Gottes gehe und schaue, was ist Gott wichtig für das Leben? Und ist das auch das Gleiche, was mir wichtig ist im Leben? Was sind meine Prioritäten? Wonach regle, ordne ich mein Leben? Und in dieser Predigt zum Psalm 16, jetzt habe ich es nämlich gesehen, das war am 9. Oktober, da habe ich dann ein paar Gedanken zur Reflexion euch mitgegeben. Da war der erste Punkt, suche dein Glück nicht in dieser Welt, sondern suche dein Glück bei Gott. Und da war die Frage, überlege, wo du Herzblut in Dinge investierst, die vergänglich sind. Also mit Herzblut meine ich, wirklich, da bin ich dahinter, setze ich mich ein. Und dann muss ich irgendwann einmal zur Kenntnis nehmen, es ist vergangen. Und darum ist diese Nähe zu Gott so wichtig, weil dort mein Leben die richtige Perspektive bekommt. Darum ist auch die Gemeinschaft so wichtig, weil in der Gemeinde, wenn wir am Sonntag zusammenkommen, richten wir uns auf göttliche Dinge aus und lernen voneinander, wie Gott in unserem Leben wirkt. Das ist Gottesdienst, sagt der Hebräerbrief. Das zweite ist, dass er Gott zu seiner Zuflucht gemacht hat. Eine Zuflucht ist ein Ort, wo Sicherheit ist. Er hat gesagt, er wäre zu Beginn, hat er gesagt, wäre er fast ausgeglitten, ausgerutscht, gefallen, gestürzt. Und die Frage, die wir auch haben, ist, wo haben wir Sicherheit? Und es ist wirklich paradox, dass oft das Leben eines Gläubigen unsicher ausschaut. Du hast da ein Problem, vielleicht, dass du den Job verlierst, du hast in der Gemeinde ein Problem und du denkst dir, das Leben ist, das zerrinnt dir zwischen den Fingern. Und er sagt, nein, ich habe meine Zuflucht zu Gott genommen, dort ist mein Sicherer, meine Sicherheit. Und das müssen wir ganz aktiv tun. Und das Dritte ist, um zu erzählen, alle die Taten Gottes, alle deine Taten will er erzählen. Und welche Taten sind das? In dem Psalm finden wir gar keine spezifischen Taten Gottes, die er jetzt bezeugt. Und so gehe ich davon aus, dass er meint, dass er das bezeugt, dass das Leben mit Gott mehr ist als das, was wir mit unseren Augen sehen. Also die Bibel spricht davon, von dem, was unter der Sonne geschieht, was wir mit den Augen sehen. Und er sagt, und er will zum Ausdruck bringen in diesem Psalm, das ist nicht alles. Das ist nur ein Ausschnitt, ein Teil der Wirklichkeit. Es gibt eine andere Wirklichkeit und die wollen wir bezeugen. Die wollen wir den Menschen sagen. Wir wollen unseren Mitmenschen, und ich hoffe, ihr seid da einig mit mir, wir wollen unseren Mitmenschen sagen, Gott ist in Jesus Christus zu uns gekommen. Es gibt mehr als das, was du in dieser Welt siehst. Geschwister, und das ist keine Nebensächlichkeit, weil die Jungen und auch die Älteren werden von morgens bis abends zugemüllt mit Werten, die nicht die Werte der Heiligen Schrift sind. Und es geht so tief, das ist eine Gehirnwäsche, dass die Menschen das glauben, dass das wahre Leben ist. Und die Bibel sagt nein. Und es ist unser Anliegen, und es ist das Anliegen dieses Asaf, dass er sagt, davon will ich erzählen. Dieser Vers ist ja uns als Gemeinde geschenkt. Wir nehmen ihn als Gemeinde von Gott an. Und da möchte ich zum Schluss noch einen Gedanken bringen für uns als Gemeinde. Und es ist interessant, dass Petrus einen Gedanken, der ganz, ganz ähnlich ist, vielleicht hat er sogar diesen Psalm im Hintergrund, aufgreift und in seinem ersten Brief sagt, ihr aber, wieder dieses Aber, ihr aber, vorher spricht er von den Gottlosen, jetzt sagt er, ihr aber, seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Es ist das, was der Asaf sagt. Gott ist das Gut, der Schatz, das Köstliche für Israel, für das Volk Gottes. Und er sagt, ihr seid dieses Volk Gottes, ihr Christen, ein königliches Priestertum. Jeder einzelne Christ ist ein Priester, wie Asaf. Das ist eine Wahrheit, die in der Reformation wieder groß geworden ist, die Lehre vom allgemeinen Priestertum. Das ist jetzt ein Lehrsatz, aber nehme ich das für mich an, dass ich ein Priester Gottes bin und am Heiligtum diene? Dass ich Verantwortung nehme für das Heiligtum Gottes, Verantwortung nehme für die Gemeinde, für meine Geschwister. Der Hebräerbrief sagt, wenn du in den Gottesdienst gehst, dann ist ein Zweck der, dass du die anderen ermutigst. Also ich werde ermutigt und ich ermutige, das ist die Bestimmung. Ich bin ein Priester, ich diene Gott und seinem Volk. Und dann heißt es, wenn ich das wahrnehme, meine Berufung, meine Bestimmung als Gemeinde, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Also wir nehmen unsere Verantwortung wahr und dann können wir den Auftrag erfüllen, dass wir das Licht Gottes verkündigen. Anders geht es nicht. wenn ich nicht selbst in der Gegenwart Gottes bin, wenn ich nicht selbst vom Licht Gottes erleuchtet werde, begeistert bin von Gott, wie soll ich da die Tugenden, das sind die guten Eigenschaften Gottes, wie soll ich die sonst verkündigen? Und in dem Sinn dürfen wir diesen Vers für uns nehmen. Das ist ein Vers für uns. Luther, wie gesagt, sagt, das ist meine Freude, dass ich nahe bei Gott bin. Er sagt, das ist seine Zuversicht. Wörtlicher kann man sagen, es ist mir sogar meine Zuflucht, um alle deine Taten zu verkündigen. Amen. Danke für dieses Wort, danke für die Ehrlichkeit dieses Psalmisten, Herr, wie er schonungslos die Gedanken mit uns teilt, die in seinem Herzen sind. Und ich danke dir auch dafür, dass du ihn bewahrt hast davor, dass er diesen Gedanken Raum gegeben hat, sondern du hast ihn ins Heiligtum geführt. Und so beten wir darum, du mögest auch uns die Augen öffnen, dass wir in deiner Gegenwart stehen, das Licht, dein Licht, Herr, erkennen. Von ganzem Herzen beten wir. Ich bitte darum, dass du uns als Gemeinde das schenkst, Herr. Wir haben das Anliegen, dass die Botschaft hinausdringt, auch von hier weg, zum Beispiel ins Glasequartier, ins Gussquartier, wo auch immer. Ich bete darum, dass du uns Gnade schenkst. Amen.